kein Format in Magic, das epische In-Game-Achievements und Langzeitprojekte in Form von Deckbau-Challenges so vereint wie das Commander-Format. Und dem wollen wir heute Rechnung tragen, hier beim Commander Kompass, und uns genau über diese zwei Elemente vom Format unterhalten. Und wir, das sind der Jochen, der Freddy und ich, der Fritz. Hallihallo, ihr zwei.
Hallo, und Fritz, hast du überhaupt schon mal Cube gespielt? Da gibt's so viel blöde Decks, die man anrichten
kann. Ist das nicht dieser Film, wo sich die ganze Zeit die Räume verändern und alle sterben?
Ja, du meinst Dune, oder? Ah.
Das ist auch ein Film und sterben auch die allermeisten Leute.
Alle sterben!
Gut, okay. Wie dem auch sei. Vielleicht gibt es auch andere Formate, wo es das auch gibt. Wir sind allerdings nicht der Cube-Kompass, sondern der Commander-Kompass. Und dementsprechend haben wir uns überlegt, dass wir heute mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen packen, plaudern, was unsere Langzeitziele sind in Magic. Also ein paar Dinge, die wir noch mal tun wollen, bevor wir mit Commander wieder aufhören, was hoffentlich nie passieren wird oder erst sehr, sehr spät passieren wird. Und das können dann Sachen sein wie, ich will mal diese bestimmte Spielsituation haben oder ich will ein bestimmtes Deck bauen. Und da gehen wir ein bisschen durch und wir reden dann auch noch ein bisschen darüber, ja, was sind überhaupt epische Momente für uns, die irgendwie denkwürdig sind. Ganz oft wird von denen geredet. Und wir glauben, oder zumindest ich glaube, dass man die so ein bisschen auch bewusst herbeiführen kann, dass man sein Deck vielleicht so bauen kann, dass solche Momente wahrscheinlicher sind. Und da, genau, werden wir auch mal einen kleinen Exkurs dazu machen. Und ich würde sagen, wir gehen wie immer direkt in Medias Res, weil, Freddy, du uns ja schon seit 2 Wochen erzählt hast, was deine Goals sind dieses Jahr. Kannst du ja einfach mal direkt mit einem loslegen.
Genau. Long-Term-Goals und Short-Term-Goals gibt es beide bei mir. In 2022 habe ich mir nämlich vorgenommen, meine eigene persönliche Deckbesserungs-Challenge zu machen. Also, die Idee dahinter ist es, ich möchte genauer wissen, was mir eigentlich Spaß macht am Spiel, und es gibt gewisse Strategien, gegen die bin ich halt von Grund auf abgeneigt. Und ja, ich wollte jetzt einfach mal genau wissen, woran es eigentlich liegt, und deswegen versuche ich gerade diese Strategien so zu bauen in der Art und Weise, die mir gefällt.
Also du möchtest quasi über deinen eigenen Schatten springen, hä?
Genau, und damit habe ich halt jetzt auch schon angefangen. Orzhov war zum Beispiel, also auf der Liste von Decks, die ich dieses Jahr bauen möchte, sind halt eben ein Orzhov-Deck, ein Simic-Deck, Big Mana, Aristocrats und...
Ich wundere mich voll irgendwie, dass du noch keine Aristocrats-Decks bisher hattest. Das ist so ein Archetype, den ich irgendwie an sich voll mit dir verbinden würde. Ich weiß nicht, Jochen, wie es dir geht, aber eigentlich komisch, dass Freddy dann noch kein Deck gebaut hat.
Und 5-Color. Das sind die 5 Dinge, die ich eigentlich so immer grundsätzlich ablehne, die ich einfach todlangweilig finde persönlich. Und eine Sache habe ich schon zumindest, oder beziehungsweise ich konnte schon ein paar Dinge abhaken dieses Jahr. Orzhov Deck. Ich weiß gar nicht, wie oft ich über Greasefang schon geredet habe. Auch auf...
Ja, zweimal.
Auch im Herumkommandier-Stream habe ich den 2-mal gespielt, und Greasefang ist einfach so, so ein schönes Deck. Heute schon wieder gewonnen damit. Bin rausgeholt. Und nächste große Projekt wäre eben dann es. Grollnok ist so ein bisschen fertig. Es ist halt in, beziehungsweise Simic. Ich spiele es in CEDH gerade, nicht im regulären. Das ist so eine. Ich weiß nicht, ob man das genau zählen möchte, weil CEDH dann doch trotzdem noch sein eigenes Biest ist. Und einen Big Mana Deck habe ich jetzt gemacht. Und das ist mit den roten Atsushi. Also ich spiele Big Red. Mit den 9 roten Drachen. Und der ist... Ich möchte einfach Klone machen damit und so viel Treasures und dann halt
raus. Big Mana ist eigentlich ein guter Archetype. Den habe ich selber auch, also noch nicht gebaut. Also ich finde, man kann den unterscheiden von einfach einem Ramp-Deck im Sinne von, also Big Mana ist ja sehr häufig auch Mono Black zum Beispiel, wo du dann ganz viel mit Kabal-Koffers und solche Sachen dir machst. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich diesen Archetype irgendwie beschreiben würde. Was ist der Unterschied zu einem Landfall-Deck oder einem Ramp-Deck? Du willst eigentlich nicht wirklich mit Ländern, ist dir eigentlich egal, wo dein Mana herkommt, und du machst einfach enorm viel davon. Und sehr häufig bietet sich das an über Ritualeffekte und auch sehr häufig in monofarbenen Shell, oder? Das kann man, glaube ich, sagen zu diesem Archetyp. Und dann legst du alles rein in große X-Spells oder in so Drain-for-X-Karten.
Der Unterschied zwischen Big Mana und etwas wie Ramp ist, du möchtest rampen, um dann Runde für Runde deine extra Ramp-Karten auszugleichen, indem du halt früher 6-Drops spielst und Qualitätskarten und 7-Drops und sonstiges. Indem du halt, oder vielleicht sogar zwei pro Runde von denen spielen kannst, von großen Kreaturen. Big Mana Deck geht wirklich darum, um in ein, zwei Runden dann wirklich deine 40, 50 Mana zu haben, um einen Fire-Breathing Mana Sink zu spielen und auf einmal haben deine drei kleinen Goblins 40 ein, sind gerade 40 1 Trampler geworden und sonstiges, weil du dich halt in den riesen Overrun-Spell mit für X reinhaust oder etwas, was halt allen Fire-Breathing gibt. Zum Beispiel ist meine Wincon auch der Terror of Mount. Wie heißt der 20 Schaden schießt?
Mount
Terror
Doom? of
Oder so?
Mount Velos?
Genau, Mount Velos. Und ich habe einen Weg, quasi den
Dieser
minus eins zu
Pulverfrostdrache.
geben, und ich brauche halt dafür 30 Mana, damit ich ihn halt auf 20 pumpen kann, damit er 20 schießen kann. Da brauche ich ein Mana, um ihn minus eins zu geben, damit ich ein Mana zahlen kann, um wieder 20 zu schießen.
Das sind also quasi deine Deckpläne, die jetzt du so als nächstes hast. Wie sind es bei dir gerade, Jochen?
Ja, ich warte immer auf neue Boros-Commander, wen jetzt überrascht. Und eigentlich muss ich, auch wie Freddy, versuche ich über meinen eigenen Schatten zu springen, aber weniger in dem Bereich, dass ich jetzt was spiele, was ich hasse, weil ich habe ja dieses eine Prinzip, dass ich nicht aufweichen werde und dann fallen sowieso schon ganz viele Sachen raus. Überraschung, das werde ich auch, habe ich auch nicht vor, dieses Jahr oder demnächst zu ändern, dass ich kein Schwarz spiele, aber ich will so ein bisschen. Ja, so weg von der Jochrich, also nicht, dass ich keine Jochendecks mehr baue, weil ohne die brauche ich, glaube ich, gar keinen Commander spielen, da habe ich nicht so viel Freude dran. Ich möchte aber, dass ich ab und zu auch einfach mal ein normales Commander-Deck spielen kann, wo ich nicht so monkhaft davor sitze und mir denke, ja, aber zwischen all den Warriors, da passt ein Soldier jetzt nicht rein. Ich möchte wirklich mal, ich hatte genau einmal für ein Spiel ein Deck mit dieser Maia Protector of Bretagard. Das hat direkt alles weggebolzt, was die anderen da aufgefahren haben, aber das hat mir so wenig, also das hat super gut funktioniert mechanisch und ich habe es direkt danach wieder aufgelöst, weil das war so ein Durcheinander es waren halt wirklich nur gute Effekte für die Art von Deck drin, aber nichts hat so richtig zusammengepasst mit Bildern und Kreaturentypen. Und
Du möchtest quasi, dass dich auch das eine kleine Ding nicht stört, quasi so. Du möchtest nicht
genau, und das
ganz
ist.
weg vom Jochen, aber du möchtest halt vielleicht trotzdem den Dauti, gut, das ist die falsche Karte. Esper Sentinel in ein Nicht-Artefakt-Deck spielen.
Das ist ein bisschen weniger neurotisch Commander spielen einfach. Das ist was, was ich. Deswegen ist es für mich ein Langzeitziel. Wenn ich dann irgendwann mit 160 aufhöre, Commander zu spielen, dann kann ich vielleicht auch dieses Maia Protector of Bretagard Deck wieder spielen. Wahrscheinlich ist es dann durch Power Creep nicht mehr möglich, das zu spielen, aber egal. Und kann einfach den Soldaten neben den Warrior legen, den Effekt, den er hat, wertschätzen und mich dann freuen, wenn ich gewinne. Und nicht diesen Drang haben, ihn sofort zu zerstören
Also
selber.
du möchtest so von diesem Flavor-Absolutismus weg, den du manchmal hast. Kann man es
Ja,
so
und das ist.
ausdrücken?
Genau, und halt das dem, was damit zusammenhängt, weil es ist schon ein bisschen unentspannt, wenn man irgendwie beim Deckbau sich dann denkt, na, wenn ich das jetzt spiele, das gefällt mir eigentlich nicht. Ich möchte ja schon Karten spielen, die mir gefallen, die mir Spaß machen beim Spielen. Und das ist, glaube ich, einfacher, wenn ich einfach ein bisschen versuche, weniger verrückt zu sein.
Hast du
Genug
denn
Karten gibt's.
konkrete Decks, die du vorhast, dir zu bauen, noch irgendwann in deiner Zukunft, auch vielleicht in der fernen Zukunft?
Ich möchte ein richtiges CEDH-Deck mal haben. Wahrscheinlich dann tatsächlich eins, das ich wirklich nur ganz selten mal aus der Schublade hole. Aber ich hätte gern eins, einfach weil man da anders interagiert oft. Und das finde ich super interessant. Und ich finde, das ist so schönes, sauberes, elegantes Vernichtungsmagic, wo man einfach nur sagt, ich bin der Zauberer und am Ende wird es nur einen Zauberer geben an diesem Platz. Und was ich mir auch gern machen würde, wäre so ein richtiges On-the-Stack-Deck. Weil damit habe ich auch einfach Probleme mit meinem Reptiliengehirn, dass ich halt, zum Beispiel, unser Kumpel Niklas, der hat ja sein Sekua-Deck, das kann ja im Grunde auf dem Stack dich dann noch vernichten, während du schon denkst, dass du gewinnst. Und das ist mir zu big brainig, aber ich kann mich ja dahin entwickeln. Ich muss nur die entsprechenden Synapsen noch vernetzen. Und irgendwann werde ich das können. Ich habe ja schon angefangen, Spacelinger zu spielen. Und das ist der direkte Weg zu diesem On-the-Stack-Deck, damit mich dann wirklich niemand mehr aufhalten
Ich weiß nicht so ganz, immer wenn du Spellslinger, wenn du eins von deinen Kai'Kar-Decks spielst, dann ist eigentlich so 80% von dem, was du machst, ist, du beschwerst dich darüber, dass dir alles zu komplex ist und dann
Ja!
ratzelst du den ganzen Tisch mit Guttersnipe in den Orkus und sagst aber so, ja, also irgendwie keine Ahnung, dann spiele ich jetzt halt nochmal diese 30 Cantrips. Boah, irgendwie, aber das ist mir alles. Ich kann ich nicht einfach wieder Boros spielen? Oh, ihr seid alle schon tot. Ah, okay, cool. Ja, dann können wir jetzt ein
Ja.
neues Game machen und ich spiele wieder Ferus Rockirig.
Ich spiele Ferus Rogierig, verliere dann auch, aber ich freue mich.
Ich habe auch ein paar Long-Term-Deckbaupläne. Wir sind jetzt gerade erst so in der ersten Hälfte, wo wir noch über Decks reden. Wir können nachher nochmal über speziellere Spielsituationen reden. Die sind auch teilweise nicht so überraschend. Die Leute werden die aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer das ein oder andere Mal vielleicht schon gehört haben. Die Leute wissen, dass mir immer noch ein Grixis-Deck fehlt. Ich habe große Hoffnungen für New Capenna. Wenn nicht Grixis, dann Naya, weil irgendwie mein aktuelles Langzeit-Naya-Deck, das war ja Tamanoa, das ist so ein bisschen in so einem Limbo-Zustand irgendwie. Und auch mein Derevi-Deck, mein Band-Deck, möchte ich so ein bisschen. Ach, ringe ich mich gerade dazu durch, dem mal ein Upgrade zu verpassen. Das heißt, drei von den Shards, die es jetzt geben könnte, hätte ich Lust zu bauen. Ich hoffe, mindestens eine ist dabei. Und das ist bei mir Teil von so einer größeren, von so einem ganz großen Long-Term-Projekt. Man könnte es auch Neurose nennen. Ich hätte gerne auf lange Sicht gesehen, jedes dreifarbige und jedes zweifarbige Deck, das man bauen kann. Also jede Kombination einmal. Und aber wirklich auch nur einmal. Also ich bin irgendwie, wenn ich so ein Deck, ich hab Temur zweimal und ich habe Jeskai zweimal, aber da musste ich mich schon echt überwinden. Und ich habe so diese komische, so okay, wenn ich ein Deck in Kombination XY schon habe, fällt es mir super schwer, noch ein zweites zu bauen. Und gleichzeitig will ich aber in jeder mindestens eins haben. Also so ein bisschen so wie dieses Chromatic Project, was manche Leute ja auch haben, dass sie auf lange Sicht jedes Deck, ein Deck in jeder erdenklichen Farbenkombination haben wollen. Also auch Monocolor, auch Non, also Colorless, auch Five Color und so weiter. Das will ich nicht, weil ich die mich nicht alle so interessieren, aber für zwei und drei hätte ich es gerne. Und ich hätte die eben gerne auch gleichzeitig. Also nicht, dass ich die dann irgendwie eins auseinanderbaue und so wie das bei Freddy zum Beispiel ist. Sondern ich hätte die dann gerne so alle so in meinem Regal so vor mir und würde die gerne so betrachten. Das ist so meine Langzeit-Bucketlist, was Deckbau angeht. Und die größte Hürde, die dem entgegensteht, ist halt, dass ich seit Jahren es nicht hingekriegt habe, ein Grixis-Deck zu finden, mit dem ich tatsächlich zufrieden sein kann.
Es gab mal eine Zeit, da hatte ich drei Rakdos-Decks und zwei Mono-Rot-Decks. Also, das ist keine Neurose, die ich habe.
Ja, ich habe auch einen anderen Freund, der hat auch irgendwie einen Haufen monorote Decks und
Bin ich nicht dein Freund?
juckt sich das überhaupt. Nein, einen anderen noch, du bist
Richtigen
Co-Host.
Freund, Freddy.
Co-Host.
Oh.
Also, da gibt es, glaube ich, zwei Arten von Spielern oder Spielerinnen. Würde mich interessieren übrigens, wie unsere Hörerinnen und Hörer das sehen. Könnt gerne einen Kommentar da lassen. Seid ihr mehr so. Wenn ihr eine Farbenkombination abgedeckt habt, dann cool, dann wollt ihr irgendwie so Pokémon-mäßig, so Gotta Catch 'em All, oder einfach Farbkombinationen sind gar nicht so wichtig im Sinne von, dass man drauf achtet. Passt ja auch so ein bisschen zu der Folge, die wir vor einer Weile mal aufgenommen hatten, weil das unsere Backup-Folge ist, deswegen nicht letzte Woche, wo es um Monocolor versus Multicolor geht. Aber genau, das ist so ein bisschen so mein großes Ding und ich habe auch noch so ein, zwei speziellere Archetypes, wo ich Bock drauf hätte. Also ich fände es mal cool, so ein Upkeep-Tribal-Deck zu bauen. Also ich glaube irgendwie, es muss vielleicht Five Color sein, weil die Bringer halt so epische Upkeep-Kreaturen sind von Mirrodin und die irgendwie eigentlich rein sollten. Aber vielleicht auch nicht unbedingt. Aber so ein Deck, ich finde die Vorstellung witzig, dass in meinem Upkeep so ultra viele Sachen passieren. Und ich dann irgendwie so Paradox Haze habe oder diese Sphinx da, diese 8-Mana-Sphinx, die mir einen zweiten Upkeep nach meiner Combat Phase gibt. Das finde ich eine witzige Idee. Aber das hat irgendwie auch noch nicht geklickt. Das ist aber was ich so perpetually, so dauerhaft irgendwie im Hinterkopf mit mir rumtrage, diese Idee.
Es gibt noch zwei kleine Deckbaudinge, die ich gerne machen würde. Einmal, das ist die Sealed Deck Challenge, wo ich einen Booster virtuell oder, wenn ich mal das Geld habe, in echt, aus jedem Set in der Magic-Geschichte einen Booster öffne und das ist mein Sealed Pool und daraus baue ich ein Deck. Ich würde halt Leute fragen, Rule Zero, ob es okay wäre, falls ich, keine Ahnung, einen Mox Ember spiele, dass ich halt einen Mox Ember proxen kann, bis ich mir einen leisten kann. Ja. Also der Sealed Pool wird auch gestreamt, habe ich vorgehabt. Aber was ich wirklich machen möchte, das ist ein eigenes Precon erstellen. Beziehungsweise ich habe richtig Bock, vier eigene Precons zu erstellen. Aber ich würde mal mit eins anfangen, wo ich die Listen teilen kann, die ich nehmen kann und wo ich quasi Neueinsteigern geben kann, die auch wie eine Precon aufgebaut sind. Wo die Idee dahinter ist natürlich, dass sie auf dem Budget baubar sind. Und ich wollte einfach mal wirklich so eine schöne Liste haben von vier konkreten Strategien, wie würde ich als jemand, der halt auch sehr viel mit Spiel und Game Design sehr verfolgt und sonstige Dinge, eigentlich daran gehen, wirklich mein eigenes Precon zu machen.
Das finde ich interessant. Also du meinst mit Precon jetzt vier Decks, die irgendwie auch ein gemeinsames Theme haben und irgendwie aufeinander abgestimmt sind. Würdest du auch selber Karten designen dafür oder mit existierenden Karten?
Das ist das Schwierige. Ich glaube, ich würde es natürlich mit existierenden Karten machen, weil es ist halt schwer, wenn man halt Neueinsteiger hat und dann hier diese Karte, Spiel, existiert aber nicht.
Also Precons im Sinne von Decks, die du Einsteigern oder Einsteigerinnen geben kannst, die aber sich aufeinander so ein bisschen eingespielt sind und wo man dann mit denen ein Vierer-Game theoretisch.
Ich würde aber wirklich mein eigenes Precon-Environment machen.
Das musst du mir genau erklären, was du damit meinst.
Naja, wirklich ein Spiel mit vier Decks, die relativ simple Strategien haben, beziehungsweise wo der Commander halt schon vieles vorgibt und die Idee dahinter, mit zwei bis drei Austausch-Commandern, das ist mir ganz wichtig, die auch die gleiche Strategie verfolgen können, mit den gleichen Deckkernen und die vier Decks sollen gegeneinander abgestimmt sein. Also ist es zum Beispiel so designed, dass diese Decks wirklich in ihren eigenen abgeschotteten Play-Environment spielen sollen. Und nicht unbedingt quasi, hey, ich nehme halt diese Deckliste und nehme sie in ins nächste Commander Night oder sonstiges mit. Die sollen in der Power Level gleich sein, aber vor allem auch interessant. Das ist halt mein Hauptziel damit. Und ich zum Beispiel, wenn ich sagen würde, ey, ich möchte ein Artefakt-Thema haben, dann könnte ich ja zum Beispiel Gruul Artefakt Hate als eines der Themen haben oder Three-Color-Artefakt Hate und dann wäre halt in diesem Environment das zum Beispiel das Control-Deck auf einmal. Und ist natürlich mit Tinker.
Also du willst einfach den Merodin-Block als Precons bauen quasi.
Das ist nur ein Beispiel, was möglich wäre quasi, aber ich...
Das haben die Leute bei Merodin auch gesagt, bevor das dann verkauft wurde.
Was könnte so das eine Set sein, das gut ist für Neulinge in Commander? Original Merodin.
Das funktioniert auch nur in seinem eigenen Environment vollkommen ordentlich.
Ja,
Merodin. Ja, finde ich aber tatsächlich eine interessante Idee. Ich finde es insofern interessant, was du gerade erzählst, weil ich merke, dass eine der Hürden für mich auf diesem Weg hin zu den 3-Color und 2-Color komplette Sammlung ist, dass ich mehr und mehr merke, dass es schwieriger wird, die Decks alle klar voneinander unterscheidbar zu haben. Also das ist ein weiteres Ding, das ich bei mir habe in einem Langzeitprojekt quasi Horizont, wenn ich über meine Decks nachdenke. Ich will nicht nur, dass die Farben unterschiedlich sind, ich möchte auch, dass die Strategien möglichst unterschiedlich sind. Also ich habe zum Beispiel ein Flicker-Deck in Jeskai. Ich werde mir, wenn ich mein Azorius-Deck baue irgendwann, wird es kein Flicker-Deck werden, obwohl es natürlich eine super Strategie wäre, weil es einfach viel zu ähnlich wäre. Hm. Und ich habe jetzt ein paar Decks, die haben Elemente von Aristocrats, aber die sind schon alle irgendwie unterschiedlich. Das eine ist ein Enchantress-Deck, das andere ist so ein klassisches Aristocrats Second Recur-mäßiges Deck mit viel, das aber eben gar nicht so sehr Aristocrats ist, sondern mehr so Living Death, alles aus dem Friedhof zurückholen mit Shattergang Brothers und so. Und ich will, dass es immer so ein bisschen so eine klare mechanische Identität gibt. Und ich merke aber, dass das schwieriger wird, je mehr Decks ich habe und nicht auflöse. Also, es ist nicht unmöglich, es dauert nur länger, bis ich mir mal ein neues Deck bauen kann, weil so viel schon abgedeckt ist. Ja, wenn Wizards jetzt eben zum Beispiel ein neues Commander-Set rausbringt und jetzt vor kurzem eben zum Beispiel gab es diesen Gruul Commander da jetzt in Neon Dynasty, den ich super cool fand, den sekundären, wenn du Auras auf gegnerische Sachen legst, werden die gegoadet. Finde ich saugeil, nur gerade eben habe ich mir schon ein Gruul-Deck gebaut, Punkt 1. Und ich habe mein Ruhan You Did This To Yourself-Deck, was auch dieses Goat-Element beinhaltet. Punkt 2, das heißt, zwei Sachen, die ich an sich cool finde, habe ich bereits abgehakt. Und wenn ich die nicht hätte, hätte ich wahrscheinlich sofort dieses Deck gebaut. Und jetzt ist halt so, dass ich mir denke so, ich hätte lieber ein cooles Grixis-Deck, aber da kommt irgendwie nichts. Und das aber, was du gerade sagst, so mit dem, also ich merke, dass es total cool ist, mein Karametra-Deck Anfängerinnen und Anfängern ausleihen zu können. Und ein, zwei weitere Two-Color-Decks, die dann eben in der Varianz nicht so sehr, sie sind alle auf demselben Power-Level und haben verschiedene mechanische Identitäten, sondern auch quasi die Varianz auf dieser vertikalen Sache, nicht nur auf der horizontalen quasi. Also sie sind auf verschiedenen Power-Leveln und decken da verschiedene Spielstile ab für Leute mit unterschiedlichem Vorwissen. Finde ich eigentlich eine interessante Idee, um so auf lange Sicht quasi eine große Bandbreite an Decks haben zu können, die alle ihre eigene Berechtigung und ihre eigene Funktion haben.
Genau, also zum Beispiel eine Möglichkeit, ich sage jetzt halt mal, wäre zum Beispiel Esper Equipments als eines der Decks und dann wäre halt auch die Idee, nicht nur, dass ich die Equipments spiele, sondern zum Beispiel auch die Commander. Zum Beispiel Thymna und Aesir wäre eine coole Partnerkombination, die würde ich aber nicht als Hauptcommander nehmen, sondern sowas wie Sudri, die halt Artefakte recurren kann. Oder die halt sowohl im Thymna und Aesir Deck funktionieren würde, aber halt auch als eigener Commander da vorne. Und so würden halt die individuellen Decks aufgebaut sein und ich hätte halt trotzdem ein Thema pro Deck. Jochen, was sagst du
das? Ich finde die Idee voll cool, dass man so einen kleinen Koffer hat und man einfach sagen kann, okay, pass auf, es ist jetzt, wir spielen alle hier Commander und wenn jetzt, es gibt's ja doch öfter, also gibt's ja erstaunlich oft, dass Leute dabei sind, die noch nicht so lange Commander spielen. Und dass man dann einfach sagt, hier, wir spielen alle mal vielleicht jetzt aus diesem Koffer raus und da das Decks von dir sind, Freddy, kann man sich ja auch eigentlich relativ sicher sein, dass das garantiert nicht einfach nur so ein alle diese Karten sind weiße Ritter mit 2/2. Das ist das Thema. Das wäre vielleicht in meinem Koffer drin, aber da haben die Leute ja eher Glück, wenn sie dann deinen spielen würden. Aber ich finde die Idee cool. Ich fände es auch bei der Sache, glaube ich, ganz witzig, wenn man, du hast ja gesagt, dass es mehrere so Ausweich-Commander oder Alternativ-Commander gibt. Da könnte man ja theoretisch gesehen auch selber mal so einen für jedes Deck designen, weil dann kann man auch sagen, okay, du hast das ein, zwei Mal gespielt, kannst auch mal den ausprobieren, ist halt keine legale Karte. Aber so im Sinne von diesen Oversized-Karten, dass einfach so ein Goodie dabei ist, man sehen kann, okay, das ist die Essenz von Freddy und dieser Commander, der macht jetzt Dinge, da würde kein Mensch drauf kommen, vielleicht nach mehreren Protonenbestrahlungen im Weltall, dann ja. Aber das stelle ich mir eigentlich ganz cool vor.
Jochen, hast du noch was auf Lager?
Ja, ich bin so...
Was ist mit diesem Arch-Enemy-Deck?
Das geht auch in die Richtung, dass meine Long-Term-Ziele sind eigentlich so ein bisschen, dass ich als Spieler einfach ein bisschen, ja, wie sage ich, balancierter werde. Weil jetzt zum Beispiel merke ich ja, du hast es ja schon beschrieben, wenn ich ein Spacelinger-Deck spiele, dann habe ich halt Stress. Und das nervt mich ja auch selber. Und eigentlich will ich ja nicht Commander spielen, um dann da zu sitzen und einen halben Herzinfarkt zu erleiden, weil ich mich frage, okay, mit meinem Boros-Deck hätte ich das jetzt längst zerstört, aber jetzt warte ich hier mit meinem Counterspell und sitze da und warte auf diesen Moment. Das macht mich einfach irgendwie fertig. Und so ist es auch, wenn ich bin relativ gut da drin, so, dass die Leute denken, ja, der hat halt so Riesen, okay, lass den spielen. Und dann Leute fertig zu machen. Aber wenn die Situation kommt, in der ich der Arch-Enemy bin, dann gerade ich schon sehr schnell auch unter Druck. Und das ist halt mir, das ist mir noch sehr unangenehm. Es kann auch sein, dass es mir immer unangenehm bleiben wird. Aber ich würde es gern mehr ausprobieren mit so einem, da brauche ich natürlich auch ein Deck dazu, dass das aushalten kann. Also wo man auch der Arch-Enemy sein kann, weil ich möchte nicht mit einem Precon der Arch-Enemy sein. Dann ist die Sache nämlich relativ schnell vorbei und für mich ändert sich auch nichts.
Vermutlich wirst du damit auch nicht der Arch-Enemy. Also du musst ja schon ein Deck bauen, wo du das auch dann tatsächlich... Eben. Also Arch-Enemy wirst du ja nur dann, wenn es einen Grund gibt, Arch-Enemy zu werden. Und der ist ja meistens, du spielst ein Deck und bist in der Situation klar mit Abstand die stärkste Kraft am Tisch.
Genau, und das ist halt... Also ich brauche das Deck dazu. Ich habe theoretisch gesehen, könnte ich mein Joyride-Deck, das habe ich schon ewig nicht mehr gespielt, unter anderem aus dem Grund, weil es einfach ein bisschen solitärmäßig ist. Wäre aber jetzt für den Zweck auch nicht so schlimm, weil wenn ich wirklich einfach nur gewinnen will und dann sehen will, wie meine Feinde an meinen Abwehrmaßnahmen zerschellen, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Aber ich würde dann halt wirklich eher darauf hinsteuern, dass ich das als spaßiges Erlebnis des Abends verbuchen kann und nicht das Einzige, was davon übrig bleibt für mich am Abend, halt irgendwie die 280 Puls sind und dass ich dann beim Einschlafen noch leicht zitter, obwohl ich gewonnen habe.
Ja, ich meine, was du schilderst, klingt so ein bisschen, geht in die Richtung von meinem Riku-Deck. Da, das hat ja ganz klar die Philosophie, dass ich sage, hey, also ich bin ja jemand, der gerne mal so unterm Radar fliegt und politisch irgendwie unauffällig versucht zu bleiben und so. Ich hatte jetzt gestern, meine erste Commander-Runde seit relativ langer Zeit. Hab da wieder Marthas gespielt, es hat wieder geklappt. Es waren Leute, die Marthas noch nicht kannten. Und einer hat mich auch so während dem Spiel so gefragt, so, was macht eigentlich dein Deck? So hat das irgendein... Und ich so, ja, das siehst du dann schon. Das kannst du jetzt nicht so gut erklären gerade. Und am Ende hat es geklappt. Und ich habe halt dieses eine Riku-Deck, da kann ich dann ausschalten, da muss ich keinen Pokerface haben, da ramp ich einfach wie Luzi und dann baller ich meinen Apex Devastator aufs Board und der cascadet into Aminortis Augury und ab geht die Post so. Und entweder die Leute können es dann beantworten oder nicht. Aber für mich ist es relativ wenig kognitive Belastung, dieses Deck zu spielen, weil halt die Sachen so ineinander fallen. Also es gibt schon manchmal so diese Storm-Turns, die irgendwie dann doch ein bisschen anstrengender werden. Aber das ist dann eher so wie so ein Uhrwerk, dass man halt durchzählen muss und nicht so, ich muss jetzt immer wachsam sein, wann ich meinen Counterspell spiele und so. Und man ist trotzdem dann auch ein bisschen in dieser Arch-Enemy-Position manchmal. Wir können ja mal weitergehen, weil ich glaube, wir sind jetzt was so Deckbau, Pläne und Ideen, Wünsche, langfristige Sachen angeht, haben wir schon. Wir hatten ja schon angeteased, es geht uns auch so ein bisschen um epische Situationen. Und bevor wir jetzt so ein bisschen zur Definition kommen, würde ich sagen, legen wir mit ein paar Beispielen los, die wir mal haben wollen. Und ich würde mal vorlegen, weil ich finde, so die epischsten Sachen sind so die Sachen, die irgendwie entweder nur in Commander funktionieren, weil sie so eine absurde Größenordnung haben. Also zum Beispiel so 10 Millionen Leben haben. Das hätte ich schon gern irgendwann mal. Ich meine in meiner Erinnerung, dass ich bisher noch kein Spiel hatte, wo ich 10 Millionen Leben hatte. Einfach weil ich nicht so extreme Life-Gain-Strategien bisher gespielt habe. Und ich glaube, so das Krasseste, was ich vielleicht hatte bisher, könnte so ein paar tausend Leben mal gewesen sein. Was schon auch sich funny angefühlt hat, aber wirklich so richtig so exponentiell mit irgendeiner absurden Populate, Serras Avatar, verdoppelt dein Leben mit irgendwelchen Tokens in, wie heißt diese Selesnya-Driaden-Legende da?
Trostani.
Irgendwie sowas in der Art. Ist es nicht vielleicht das Originellste ever, aber irgendwie so, ich mag diese Vorstellung, das gibt's ja in manchen Computerspielen, dass es so ein Achievement-Zettel gibt, ne? Wo du so komische Sachen achieven kannst. Und diese Vorstellung mag ich auch für Magic manchmal und das ist was mir halt noch fehlt, da hätte ich mal Bock drauf.
Die Elite-Version von dem Achievement, von dem du sprichst, mit 10 Millionen Leben, wäre dann geht zuerst auf einen Lebenspunkt runter und dann auf 10 Millionen hoch.
Ja, das genau, dann genau.
Die Weiterentwicklung genau. davon.
Und das Wichtige bei dem natürlich wäre für mich auch schon, dass es nicht einfach mit einer Infinite-Combo passiert, weil so dann ist es natürlich easy, auf 10 Millionen Leben zu kommen. So, das hatte ich auch schon mal, aber ich rede jetzt wirklich von irgendwie so, du musst lange genug dein Ding machen können, um durch irgendeine total elaborierte, weirde Sache dein Leben halt mehrfach pro Zug zu verdoppeln, bis du irgendwann auf 10 Millionen oder sowas bist.
Infinite Combos hat man die ja auch.
Ich glaube,
also in den meisten Fällen hat man sie ja nicht lang dann, sondern hat sie ja eigentlich in dem Zug und weil es Infinite ist, gewinnt man dann.
Wobei ich schon mal eine ich hatte schon mal Infinite Leben aufgrund von Infinite Tokens, die mich angegriffen haben und habe das überlebt. Dann kennt jemand von euch Blessed Reversal? Eine 2-Mana-Instant, you gain 3 life for each creature attacking you. Und wenn da ich halt Infinite Kobolde 1-1 angreifen, hast du halt dann 3-mal Infinite
Leben. Wow. Aber das wäre auch geil, wenn du das halt, wenn du schon so ein Ziel erreicht hast, ich möchte halt, ist es natürlich einfacher, also nicht einfacher, es ist beides ungefähr gleich schwierig, würde ich sagen, dass du unbegrenzt viele Tokens kriegst oder dass du halt so ganz viel Leben hast. Aber wenn dann noch jemand am Tisch sitzt und der gleichzeitig sein Achievement kriegt, nämlich mit dieser Karte, einfach deinen kompletten Plan umzuwerfen, das ist auch nochmal eine sehr coole Nummer, glaube ich.
Ich meine, was halt, du schilderst gerade was total Witziges, weil das ist genau so eine denkwürdige Situation, über die man dann später noch erzählen kann. Was halt irgendwie, glaube ich, hilarious gewesen wäre in dem Moment, wenn dann irgendjemand so Instant Speed alle Kreaturen kriegen Infekt oder sowas gespielt hätte oder irgendwie so eine Möglichkeit.
Ja.
Ich habe diese, also für mich sind diese Art von Situationen, jemand greift mit, ich weiß es nicht, ob technisch gesehen, bevor der ganze Aufschrei von den Leuten in den Kommentaren kommt, ich weiß gar nicht, ob du technisch gesehen mit Infinite-Kreaturen angreifen kannst, weil du musst ja irgendwann diesen Token-Generationsprozess abbrechen. Das heißt, du kannst halt sagen, so, es sind jetzt 70 Milliarden oder so, aber du musst irgendwann in den nächsten Step gehen.
Ja.
Das heißt, es, sagen wir mal, es waren 70 Milliarden. Und das ist halt schon geil. Und dann 2 Mana, okay, geil, ich krieg 210 Milliarden Leben.
Ja. Ich habe aber ein konkretes Goal. Und das ist 13.131 Zombies auf dem Feld zu haben, ohne Infinite zu gehen und mich danach selbst killen.
Das musst du mir erklären.
Ja, erklär mir das auch, weil ich habe mir das angeschaut und dachte mir, das ist eine extrem seltsame, spezifische Zahl. Das ist
irgendeine Referenz passiert auf auch. Irgendwas, aber ich weiß nicht auf was.
Es ist keine Referenz, die man erkennen muss. Es ist nur, was sehr betrunken nachts am Commander-Tisch passiert, als jemand gesagt hat, ja, spielt der Varina und haut damit seinen 12.000 Kreaturen rein und dann so, was genau ist 12.000? Und dann haben wir genau versucht zu schauen, was sind 12.000 Zombies? Und wir sind auf den Konsensus gekommen, dass 12.000 13.131 ist, weil man versucht 13 und 11 zu verbinden und zig hat eine Endung auf 20. Das heißt, die 20 muss bei 13.011 in der zweiten Stelle sein, also ist man nicht bei 13.110, sondern man ist bei 13.130 und das eine muss noch rein, weil 13 und 11 muss vorkommen, also müssen mindestens 3 Einser drin sein in der Zahl, um als 12 zu zählen.
Also ich kann nur sagen, Freddy, diese Ausführungen haben alle Fragen, die ich jemals hatte, beantwortet. Und alle Leute, die jetzt noch Fragen haben, die sollten einfach kurz zurückspielen, sich das nochmal anhören. Denn ich fand es enorm klar und verständlich.
Ich möchte aber, Hinweis hier in unseren Cutter, ich möchte, dass mindestens 1,5 Sekunden von Freddys Erklärung mit dem Meme unterlegt sind, dem einfach nur Zahlen durch den Raum gehen. So ungefähr war das, aber es war logisch und absolut nachvollziehbar.
Also, falls jemand fragt, was ist 12, ihr habt jetzt die Antwort 13.131.
Wissenschaftlich begründet. Ich habe witzigerweise ein ähnliches Goal noch oder ein ähnliches auf meiner Bucketlist, was auch mit einer speziellen Zahl zu tun hat. Und zwar, ihr kennt ja bestimmt die Karte The Hundred-Handed One, dieser Riese von dem Original Kyros müsste der gewesen sein. Ja. Ich weiß nicht mehr ganz genau, der hat 3-5 und kann irgendwie Monstrous werden oder so, das ist alles unwichtig. Ich glaube, wenn er Monstrous ist, hat er die Fähigkeit, er kann bis zu 100 Kreaturen blocken. Und das ist halt so einer dieser Heka-Giganten, die halt 100 Arme hatten. Und ich finde den halt cool. Er ist nur leider nicht so geil in den Decks, die ich bisher gebaut habe. Weil er hat halt im Prinzip, er kann so viel blocken, wie man möchte. Das ist in Ordnung, das ist fein. Aber irgendwie hat er nie so ganz den Cut gemacht in meinen Decks. Aber ich hätte mal Lust, ein Deck zu haben, wo der drin ist und sich eine Spielsituation ergibt, wo ich genau 100 Kreaturen blocke mit dem. Exakt 100. Also ich muss irgendwie dazu die Leute dazu bringen, exakt 100 Kreaturen zu haben und mit denen dann exakt mich anzugreifen, sodass der genau diese Zahl, das ist mir ganz wichtig. Und ich glaube, das könnte generell ein lustiges Deck sein, wo man wirklich sagt, so okay, lauter Karten, die seltsame Zahlenkonditionen haben, diese ganzen 13 Karten zum Beispiel aus Innistrad, ja, die kommen da rein und man möchte irgendwie lustige Sachen mit denen machen. Da würde das auch sich anbieten mit den 30.000 Zombie-Tokens. Also vielleicht ist es dasselbe Deck.
Ja. Ich wollte sowas mit Kyodai machen und jetzt ist ja auch der E-Honda, der kommt ja auch aus Street Fighter, der kann ja auch 100 Kreaturen blocken. Ne?
Stimmt, ja. Jochen, ja, was kannst du?
Ich habe, weil du das gesagt hast mit diesem Riesen, ich habe mir das vorhin noch aufgeschrieben, weil ich habe die Karte schon ewig und das ist ja, der Riese, der wäre ja sichtbar für alle und man würde quasi, du würdest auf eine Situation zusteuern, wo die Leute was tun, was sie erkennen können, aber es wahrscheinlich trotzdem nicht beheben, weil man denkt, ja, es ist halt ein 3-5-Riese. Und wann greife ich schon mal mit 100 Kreaturen an? Ich habe gerade den englischen Namen davon vergessen, von Tressen aus Feuer. Das ist so eine uralte rote Verzauberungskarte, die sagt, dass du, die hat kumulativen Upkeep, und zwar, dass du ein Rot kriegst.
Braids of Fire.
Braids of Fire, mhm, genau, das ist es. Aber das ist halt nur in deiner Upkeep-Phase. Und ich möchte halt mit dieser Karte so viel haben, dass ich den gesamten Tisch mit irgendeinem Aufteil-X-Spell, ohne mich dabei zu zerstören, einfach komplett wegblasen kann, weil die Leute sehen ja, wie diese kumulativen Upkeep-Marker immer, immer größer werden. Und da ich selber, ich kenne das halt mit der Karte, meistens hat die 3 oder selbst wenn sie schon mehr hat, dann kann man doch irgendwie nichts damit machen. Und deswegen entfernt die auch niemand. Und niemand nimmt diese Karte ernst, die liegt dann da und hat ihre 30.000 Marken, also 13.131 Marken. Und trotzdem würde niemand Removal drauf spielen wahrscheinlich, weil alle Leute denken, was will er denn jetzt in seinem Upkeep damit? Mhm. Das wird doch nicht funktionieren. Und das ist der Moment, wo dann ich an der Stelle 30.000 Schaden verteilen möchte, gerecht an all meine Gegner. Vielleicht mit einem Fireball oder sowas. Also auch was noch ein bisschen so in dieses rote Thema gut reinpasst. Und dann, boom. Das fände ich sehr schön.
Ich finde es sehr witzig, dass du jetzt dieses Enchant mit Braid of Fire erwähnt hast, weil ich hatte das mal in dem Deck, das ich wieder auseinandergenommen habe, das aber ein Kandidatendeck wäre für ein Langzeitziel, das ich habe. Und dieses Ziel ist, Jochen eine schwarze Kreatur mal unterzujubeln, die er dann behalten muss in einem Spiel und mit ihr Dinge machen muss. Und das Deck, das ich dafür vielleicht anbieten würde, wäre Xanthia, die ja Rakdos-Farben ist und die ins Spiel kommt unter der Kontrolle von einem Gegner und dann die Fähigkeit hat, man kann, glaube ich, drei farblose zahlen und zieht eine Karte und der Beherrscher von Xanthia verliert einen Lebenspunkt und eben jeder Spieler kann das machen. In dem Deck macht halt Braid of Fire mega Sinn, weil in meinem Upkeep kann ich dann dieses Mana, das ich bekomme, immer in den Card Draw rein investieren. Und deswegen musste ich gerade dran denken. Und ich habe mir so ein bisschen überlegt, so wie kann ich, ich will einfach, für mich wäre der Win in so einem Spiel wäre einfach, dass Jochen Redinger eine schwarze Kreatur hat und mit der Sachen machen muss. Und ich glaube, Xanthia würde sich mechanisch anbieten, flavormäßig gar nicht so krass, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, so von ihrer Artwork und von ihrer ganzen, ich kenne jetzt ihre Background-Story nicht im Einzelnen, aber kann mir vorstellen, dass du noch gewisse Sympathien hegst. Eigentlich sollte ich ein Deck haben, das dir wirklich so einen schwarzen Glubberschleim oder sowas gibt oder irgend so einen richtig fiesen Villain, so den du wirklich moralisch ganz schlecht findest, aber dann hat er eine Assault-Suit an. Und also dieses Equipment, was quasi eine Kreatur immer einem anderen Spieler gibt und sie nicht geopfert werden kann und angreifen muss. Und du kannst nichts tun. Das ist ein weiteres meiner Ziele.
Xanthia ist ja ein super tragischer Charakter eigentlich.
Genau, Xanthia ist Xanthia lebt vor allem in Khan weiter. Also Xanthia ist die Kreatur, deren Herz, also der Kraftstein, ist das Herz von Khan. Deswegen auch die Verderbnis, die er nach Mirrodin gebracht hat, weil sie ein phyrexianischer Schläferagent ist, aber sich gegen Phyrexia gestellt hat. Du hast also recht, ich könnte Xanthia irgendwie schon noch schönreden.
Ja.
Interessanterweise hatte ich schon Spiele mit Xanthia und Leute haben ja... Schleim.
Irgend so ein Waber-Ding, irgend so ein
da wollte ich gerade drauf hinaus, weil die Leute wissen ja, dass ich kein Schwanz spiele. Und ich habe irgendwann mal mit irgendeinem Zauber habe ich mir Slimefoot geklaut, damit der andere ihn nicht mehr benutzen kann. Dann hatte ich halt Slimefoot quasi in meinem Kerker sitzen, damit sein Besitzer wenigstens damit keinen Unfug mehr treiben kann. Aber ja, es versuchen jede Menge Spieler, die mich ein bisschen besser kennen, versuchen, dieses eine Ziel zu erreichen. Nämlich gib Jochen so viele schwarze Kreaturen wie möglich und dann muss er am Ende noch irgendwie die opfern oder damit angreifen und muss am Ende der nützliche Fähigkeiten aktivieren.
Irgend so ein Butcher of Malak hier oder sowas in der Art. Dann musst du das machen, was du am schlimmsten findest.
Oh. Der Path to Exile, seine eigene Kreatur damit. Glaub mir's.
Könnte ich theoretisch machen, ja. es wäre auch ein denkwürdiger Moment. Damit hätte ich aus deinem denkwürdigen Moment einen denkwürdigen Moment für mich geschafft.
Ja, ich will auch Jochen natürlich ein schwarzes Deck unterjubeln.
Ich glaube, dass wir jetzt an einem ganz guten Punkt sind, wo wir mal genauer überlegen können, definieren können, was diese denkwürdigen Momente für uns so gemeinsam haben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich weiß, dass ich ganz klar meine Decks auch so baue, dass ich die haben will, dass ich möglichst viele dieser denkwürdigen Momente haben will. Also ich will, das ist so einer der Gründe, warum ich, glaube ich, so ein bisschen so eine Abneigung gegen Infinite-Combos habe. Ich finde das voll okay. Ich finde das voll in Ordnung, wenn Leute das machen. Und also früher habe ich es ein bisschen komplexer gesehen, aber mittlerweile kaufe ich voll dieses Argument. Fred, da hast du mich mal überzeugt in unserer Folge über explosive Wins, dass so ein Infinite-Win nicht immer ganz anders ist, als wenn ich einfach ein großes Torment of Hellfire oder sowas zocke. Aber eine Sache, wie es eben passiert, dass eben diese denkwürdigen Momente kommen, für mich haben die oft mit so unerwarteten Wendungen zu tun. Also man macht irgendwas und dann kommt's anders. Und Infinite-Kombos sind leichter gegen unerwartete Wendungen abzusichern, weil ich kann mein Counterspell-Backup haben und durch diese Infinite bin ich ein bisschen unabhängig vom Boardstate, als jetzt eine Wincon zum Beispiel, die irgendwie einfach, ich habe einen Haufen Kreaturen und greife mit denen an und dann spielt aber jemand anderes diesen Life-Gain-Spell, von dem wir vorhin geredet haben, oder ein Damage-Reflect oder sowas in der Richtung.
Ja.
Das heißt, das eine ist das Unerwartete, das zweite ist das, was auf dem Spiel steht. Das ist oft so ein Teil, finde ich, von diesen denkwürdigen Momenten. Also entweder geht jemand wirklich drauf dabei oder es wird versucht, einen Alpha-Strike zu machen oder irgendwie for the kill zu gehen und es passiert so ein letzter Moment, so jemand rettet sich. Und das Dritte ist, dass es auch oft Karten drin vorkommen, die man entweder selten sieht oder die auf eine neuartige, innovative Art und Weise verwendet werden in dieser Situation. Also die sozusagen irgendwie sich auf eine Art und Weise entpuppen, dass sie was machen, wo man nicht so zuerst dran gedacht hatte. Also ich hatte vor einer Weile, hatte ich mal Chef's Kiss gespielt auf einen Curse. Also Chef's Kiss ist ja ein Spell, der mich targetet, kann ich kopieren und redirecte die Kopie und den Spell at random auf andere Leute. Und jemand hat einen Curse auf mich gespielt, ich habe Chef's Kiss drauf gemacht und habe zwei Curses at random auf andere Leute gesetzt, was halt irgendwie ich nicht daran gedacht hatte, dass das mit Chef's Kiss geht, aber es ging und es war cool. Das sind, glaube ich, so diese drei Elemente und deswegen baue ich ganz gerne eben zum Beispiel auch mit so ein bisschen nischigeren Karten und auch mit so Haymaker-Karten, weil die halt eben besonders sehr sich anbieten für solche Szenarien.
Ja, also zum Beispiel Craterhoof ist halt das Problem, dass es halt forgettable ist. Also quasi, wenn ein Craterhoof kommt oder wenn halt schon wieder ein Tharsis Oracle Win oder sowas zustande kommt, dann vergisst man das einfach leicht. So, ja, ich weiß, das war halt am Ende, aber dann vergisst sich oft auch ein Rest vom Spiel. Es kann natürlich auch zu coolen Situationen kommen mit Craterhoof Behemoth. Also ich erinnere mich gerne daran, overrun zu werden mit einem Craterhoof Behemoth, aber die Person hat Vivictus Asmadi und muss mir noch eine Kreatur sacrificen und ich reveal dann genau das Out, das ihn tötet und nimm das Spiel dann noch mit. Das ist natürlich auch was, woran man sich erinnert. Und dann ist es halt auch, oh scheiße, da war ein Craterhoof und man will eigentlich schon zusammenschieben. Aber ich denke, relativ viele dieser Momente werden eben dadurch gemacht oder passieren in meinen Decks durch sehr komische Synergien. Ich baue nicht unbedingt direkt für Momente. Das, wenn, jedes Mal, wenn ich das versuche, dann mache ich das einmal und dann denke ich mir, so möchte ich das nochmal machen. Aber persönlich baue ich halt sehr viel komische Synergien ein, weil die dann immer die Möglichkeit haben, noch weiter zu synergieren und dann so einen Schneeballeffekt aufzubauen. Und mir gefällt, und was mir vor allem im Kopf bleibt, sind solche, bau deine eigene Kombo, bau deine eigenen Synergieindecks. Deswegen liebe ich ja auch Kloneffekte so sehr, weil dann kommt auf einmal eine unbekannte Variable rein in dein Deck, weil man vom Gegner eine sehr komische Kreatur klauen kann. Mhm. Und auf einmal wird dein Rogue Tribal Deck zu einen komischen oder zu einem Mono-Green Grindfest, weil jemand spielt Bane of Progress und du klonst ihn und dann hast du den Bane of Progress und ja.
Ich finde das auch ganz interessant, vor allem, weil man merkt auch, dass nicht nur jetzt die Spieler da durchaus manchmal in der Situation sind, wo sie sich denken, wie mache ich denn eine coole Situation, weil an der Karte wie Sudden Restitution? Dieser Counterspell quasi, der den Besitzer des Zauberspruchs austauscht. Sudden Substitution. Ich hatte ihn vorher noch und da habe ich ihn vergessen. Der war ja in einem Precon drin und solche Karten sind halt einfach welche, da denkt man dann dran, weil wenn sowas halt getauscht wird, das ist ja im Grunde auch, wenn du Dinge kopieren kannst, viele Kopiezauber funktionieren ja genauso, wenn im Grunde kommen solche Effekte und solche Momente ja oft daher, dass jemand denkt, er hat jetzt gewonnen oder dass jemand etwas tut, was ihn auf jeden Fall auf die Straße zum Sieg führt und dann dreht man die Situation um, habt ihr ja auch beide schon gesagt. Und da sind solche Sachen halt ganz witzig, wenn ihr jetzt auch Verdoppelungszauber jetzt zugegebenermaßen sind halt schon eher oldschool und jetzt nicht so mega überraschend, also sind schon überraschend, aber die sind jetzt auch nicht so, dass man, glaube ich, über jeden Fork-Effekt 10 Jahre spricht.
Ja, manchmal ist die Oldschool aber auch die beste Schule. Also das ist ja so ein bisschen... Das Coole an diesen Karten ist ja, dass sie immer wieder anders sind. Also sowohl also diese Judo-artigen Archetypen, wo du den Schaden zurückwirfst, die hatten wir jetzt schon ein-, zweimal erwähnt, als auch eben Clone-Effekte oder auch Steel-Effekte. Muss man jetzt nicht ein Freund davon sein, gerade auf Spelltable verstehe ich, wenn man das nicht ist. Aber das Coole ist, dass sie eben eine gewisse Variabilität schaffen, weil Dinge auf eine komische Art und Weise neu kombiniert werden. Das passiert ja oft. Also oft ist es dann zum Beispiel eben so, wenn ich so ein Steel-Deck habe, kann ich natürlich nur von einer Person am Tisch die ganze Zeit alle Sachen klauen und die Synergien nutzen, die dieses Deck von ihr miteinander hat. Aber manchmal ergibt sich halt auch, dass ich mir dann so ein bisschen das so zusammensuchen kann und dann auf eine lustige Art und Weise die Decks am Tisch neu kombiniere. Und das ist cool. Und ich glaube, das zeigt auch in eine Richtung, Freddy, was du auch gerade gesagt hast, man kann für diese Momente nicht so geplant bauen. Ich wünschte, man könnte es, aber ich glaube, dann wären sie eben auch nicht mehr so denkwürdig, weil das Denkwürdige ist halt oft auch, dass sie so überraschend passieren. Also einen Moment, an dem ich gerne zurückdenke, den ich auch schon oft bei uns im Podcast erwähnt habe, war, als ich dieses Iluna-Bestien-Deck gespielt habe mit dem Resladero, mit unserem Mod, am Tisch und er hatte irgendwie eine Mycosynth Lattice, also die alle Permanents zu Artefakten macht und ich habe einen Aether Charge liegen gehabt, also immer wenn eine Bestie ins Spiel kommt, schießt sie 4 Schadenspunkte auf einen anderen Spieler und dann habe ich Curious Herd gespielt, also du kriegst ein Bestien-Token für jedes Artefakt, das ein Gegner meiner Wahl kontrolliert und das war halt funny, also das war einfach hilarious. Und das wäre aber nie passiert, weil ich ja natürlich nicht einfach genau für diese nischige Situation jetzt Mycosynth Lattice in ein Deck packe, wo es eigentlich überhaupt nichts zu suchen hat und nebenbei auch noch, keine Ahnung, 50 € kostet oder was es damals wert war. Und das heißt, man kann gucken, man baut ein bisschen in die Richtung, dass vielleicht die Wahrscheinlichkeit sich erhöht, dass so Situationen passieren, aber garantiert hat man es nicht. Und je garantierter man es hat, umso mehr hat man diesen Effekt, dass es halt ist so, einmal Tooth and Nail auf, keine Ahnung, Mike and Trike ist halt cool. Okay, vielleicht nicht, aber theoretisch. Es gab mal in der Geschichte einen Moment, wo zum allerersten Mal jemand Tooth and Nail auf Mikeos und Triskelion gespielt hat und gemerkt hat, so damn nice, Infinite, ich schieße euch alle tot. Aber je öfter das passiert, umso weniger interessant ist es. Und deswegen ist es so ein bisschen so, Drunken Master mäßig oder so. Also quasi man darf nicht zu viel drüber nachdenken, dann wird's nicht mehr, dann ist es nicht mehr epic.
Es kommt auch viel mit Spielweise drauf an, ist halt auch so. Zum Beispiel das Chatterfang-Deck von mir, das ist halt einfach immer lustig und hat mich auch über meine Grün-Hürde, weswegen das auch ich das eigentlich überhaupt das Projekt 2020 gestartet habe, gebracht, denn dadurch, dass es ein Artefakt-Control-Deck ist, mit Bane of Progress als Hauptplan, wissen Leute nie, wie sie drumherum spielen müssen. Und du bekommst die geilsten Situationen einfach dadurch, wenn halt Leute zwei Mana, so, ich spiele einen Mana-Rock und dann sitzen sie mit vier Mana-Rocks dran und spielen nix. Und so, ich spiele halt einfach mein ganz normales Toski-Deck. Also, mein Toski-Deck, mein Chatterfang-Deck ist doch eigentlich ganz cool. Und dann wird mit Scale-Up rumgearbeitet und während man Lethal ausrechnet, gehen drei Leute Schnitzel fressen. Was übrigens geil war. Also ich erinnere mich definitiv danach, als ich halt einfach da gesessen war, ich habe einen Overrun, Scale-Up und auf einmal zwei Leute, kann ich mal kurz durch? Du rechne ja. Lethal aus, rechne deine Angriffe aus. Ich will meinen Schnitzel haben.
Jetzt meine Lieben. Ein bisschen.
Doch, bitte.
Ich wollte nur noch kurz, weil es gibt ja dieses, man kann natürlich nicht immer darauf hinarbeiten. Es gibt eine Möglichkeit, wie man darauf hinarbeiten kann. Wo man ein bisschen drauf schauen muss, ist, dass es kein totales One-Trick-Pony bleibt. Und ich bin froh, dass es bei mir nicht so geworden ist. Es gibt schon natürlich auch Commander, die sind so seltsam, dass man, wenn man von denen erledigt wird, dann ist man auch eigentlich nicht böse. Ich meine, mein allererstes Deck war Brian Stoutarm und ich glaube, es gibt keine Person, die böse ist, wenn man von einem Brian Stoutarm einen Serra Avatar ins Gesicht geworfen kriegt. Weil das passiert halt auch nicht die ganze Zeit. Und natürlich, das ist ja was ich schon vorher gesagt habe, was ich sehr gern mag, du siehst halt, also du hast immer eine schöne Aussicht auf deinen nahenden Tod und du, weil das so seltsam ist und so wacky, denkst du aber nie, dass es dir passieren wird. Und am Ende hast du trotzdem dann diesen, kannst du doch die Geschichte erzählen, wie du von einem hochgepumpten Goblin oder sonst was einfach kritisch ins Auge getroffen wurdest und gestorben bist, obwohl da die ganze Zeit dieser Riese war und mit seiner Flagge rumgeschwenkt hat. Ich werfe euch übrigens, wenn ich kann, Goblins in die Augen. Und alle sitzen da, der Riese. Wie hat der wohl dieses Schild geschrieben? Schreiben kann er nämlich eigentlich nicht, der Depp. aber da muss man ein bisschen tüfteln, weil es kann natürlich auch, also da besteht schon die Gefahr, gebe ich auch zu, dass es so ein One-Trick-Pony-Deck wird. Aber man kann bei der Commander-Auswahl ein bisschen drauf achten.
Ja, auch mit den 12.000 Zombies. Das muss in Varina gestehen, weil die war ja eigentlich auch wichtig, weil von diesen Rants, der mir einfach im Kopf geblieben ist.
Ja. Ihr Lieben, ich würde sagen, wir nutzen die Gelegenheit, dass wir endlich mal wieder es schaffen, unter einer Stunde zu bleiben. Bei unserer Backup-Folge, die irgendwann mal kommt. Bevor wir jetzt zur Karte der Woche gehen, habe ich einen kleinen Deal für euch. Ich habe euch gerade eine Karte der Woche als Vorschlag in unseren Chat hier gepostet. Die habe ich gerade mit dem Random-Button von Scryfall geholt. Ich mache jetzt den Call to Action. Wenn ihr die Karte wack findet und während ich den Call to Action mache, eine bessere Karte findet, dann nehmen wir eine von euch als Card of the Week. Ansonsten machen wir das mit der. Und ihr habt jetzt kurz Zeit, ihr da draußen habt jetzt kurz Zeit, den Like-Button zu drücken, den Daumen hoch zu geben für dieses Video, wenn ihr das auf YouTube guckt und bei der Gelegenheit auch zu subscriben und ein kleines Kommentar dazulassen, was so für euch epische Situationen waren, die ihr mal hattet oder die ihr mal haben wollt oder andere langfristige Deckbauprojekte beispielsweise. Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns das auch einfach mal antweeten, @edh_kompass oder auf unseren Discord-Server kommen. Auch da haben wir Kanal-Chatter in unterschiedlichsten Kanälen, wo wir über genau solche Sachen uns gerne mit euch austauschen wollen. Und in diesem Sinne, die Frage an euch beide, habt ihr eine bessere Card of the Week?
Weißt du, was ich jetzt machen werde? Ich mache meinen eigenen Epic Moment. Ich schaue mir nicht an, was du da reingepostet hast, sondern ich lasse mich von dir überraschen, wie in dem Spiel, in dem du mit Wild Research dir jedes Mal Karten rausgesucht hast und ich sie dir alle, ohne sie zu sehen, vernichtet habe, abgeworfen. So mache ich das jetzt auch. Bin gespannt.
Okay, gut.
Nimse. Ich kenne sie. Okay. Die ist blöd.
Wir hatten diese Karte vor kurzem, und das ist sehr witzig, wir hatten die vor kurzem, glaube ich, mal am Discord-Server, hat die jemand gepostet im Spiel- oder Exil-Kanal. Und es ist ganz witzig, dass die gerade aus dem Random-Button von Scryfall gesprungen ist. Es handelt sich um die Chaos Sphere. Das ist ein rotes Enchantment für 2 farblose Mana, ein rotes Mana. Und im Prinzip dreht es fliegend und nicht fliegend um. Also es sagt, dass Kreaturen mit Fliegen keine Kreaturen blocken können, die kein Fliegen haben. Kreaturen ohne Fliegen können allerdings auch Kreaturen mit Fliegen blocken. Als ich die Karte zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich mir so, hä, das ist ja eigentlich voll gut und so. Und ich habe jetzt erst gemerkt, als ich sie mir nochmal durchgelesen habe, es ist, glaube ich, gar nicht so gut, weil es einfach letzten Endes nicht so häufig fliegende Kreaturen gibt. Also es gibt schon welche, aber wenn jetzt nicht gerade so ein richtiges Fliegendeck am Tisch ist, dann, und auch dann host es eigentlich nur dieses Deck. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob ich die Karte so geil finde. Ich finde die Artwork allerdings total schön. Und ich finde sie weird genug, dass ich sie doch irgendwie als Geheimtipp durchgehen lassen könnte.
Weißt du, weswegen ich die Karte nicht mag? Die Karte wird am Tisch 10.000 Mal gelesen. Egal, wie oft man sie erklärt. Sie ist so komisch
formuliert, ne?
Genau, man liest sie 10.000 Mal und jeder liest sie 10.000 Mal. Ja, warte mal, was kann jetzt nochmal was? Ja, Kreaturen, ja, die kein Fliegend haben, haben quasi Reach und Kreaturen, die fliegen, können keine nicht fliegenden Kreaturen blocken.
Genau. Also im Prinzip wird es genau umgedreht, als es normalerweise wäre.
Ja, es ist
Und das ist gar nicht mal so krass.
Nee, aber das, man kann damit natürlich gewisse, wenn man jetzt mal so in der monofarbenen Farbdiskussion bleibt, kann man damit natürlich gewisse Schwächen von so roten Archetypen, zum Beispiel wie Goblins, aushebeln. Weil Goblins können eh nicht fliegen, die haben aber natürlich massive Probleme mit allem, was fliegt, weil die werden keinen Reach haben. Ähnlich ist es ja mit so vielen kleinen Aggro-Kreaturen, die fliegen halt nicht. Du schaltest aber gleichzeitig die Verteidigung von jemandem aus und du hast halt dann Myriaden von wertlosen Blockern, die du trotzdem halt dazwischen werfen kannst und du musst dafür nichts hergeben im Großen und Ganzen. Also die kann schon gut sein, aber ich finde die halt witzig. Ich finde das Artwork auch cool, weil es ja irgendwie aussieht wie so ein Neunauge. Das ist ganz seltsam.
Das Artwork ist ultra trippy einfach nur, weil ich habe es gerade groß gemacht und ich habe einfach gesehen, es ist einfach nur so ein großes, waberndes Zeug aus Stuff, aber es sieht eigentlich so aus wie so ein Dune-Wurm, der gerade aus der Erde kommt.
Ja, aber der auch noch biomechanisch ist, weil unter ihm sind Zahnräder und die gehen irgendwie in so Wollknäuel aus Fleisch.
Auch das ist eine gute Beschreibung vom Commander Kompass, denn auch hier ist es biomechanisch, Zahnräder übergehen in ein Wollknäuel aus Fleisch und das wird auch wieder nächste Woche passieren. Wir freuen uns darauf, wenn ihr wieder einschalten wollt und sind schön dankbar, dass ihr dabei geblieben seid und bis bald.
Auf jeden Fall. Bis bald. Wir haben gerade die eine Stunde geknackt und 30 Sekunden. Bing, bing.